Wir können technologisch mehr, viel mehr, als wir organisatorisch und arbeitsorganisatorisch können. Oder noch einfacher, wir arbeiten im industriellen Gehäuse, im Westen nach wie vor ganz intensiv, aber wir haben Technologien, die sind eigentlich für eine Wissensökonomie geschaffen. Es leben ja ganze Branchen davon, das so zu tun, als ob sie Transformation betreiben würden. Aber in der Tat ist es sozusagen immer daran gescheitert, dass man sich die eigentlich harte Arbeit und Entscheidungsarbeit der Transformation erspart hat. Zu viel kümmern sorgt eben für Verkümmerte. Und so fängt das Problem schon mal an. Ohne Zivilgesellschaft kein Fortschritt. Was wir in den Jahrzehnten der Spezialisierung gelernt haben, dieses Silo-Denken, das muss man aufbrechen durch das, was ich Kontextkompetenz nenne, also Denken in Zusammenhängen.
Ihr hört Deep Tech Unlocked, ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Eine neue Folge Deep Tech Unlocked. Thomas, wir zwei, wir können uns ja manchmal auch außerhalb dieses Podcasts wirklich stundenlang über das Thema Deep Tech Innovation und Startups unterhalten. Immer wieder bereichernd. Und ich stelle ab und zu fest, du bist ja der Philosoph von uns beiden, ganz sicher, neben vielen anderen Fähigkeiten, die du selbstverständlich mitbringst. Aber du bist dermaßen belesen und hast auch einen gesellschaftlichen und politischen Blick auf die Systeme und auch auf das System Startup Innovation, auf das wir oft drauf schauen, dass ich sagen muss, das ist mal ganz spannend für mich zu hören, wo du überall Wissen hast, in welchen Bereichen. Das bildet sich auch in der heutigen Episode ab. Und du hast eingeladen für uns einen Herrn Wolf Lotter. Und Wolf Lotter ist ein sehr bekannter deutsch-österreichischer Journalist und Autor. Und ich würde dich im Zuge des Einstiegs dieses Podcasts heute fragen, was ist dein Kontext und Hintergedanken, Wolf Lotter heute mit uns hier ins Gespräch zu bringen?
Ja, erstmal danke für die Blumen, Thorsten. Wobei, was man ja auf jeden Fall schon mal feststellen kann, ist, du bist der Fußballphilosoph unter uns beiden, was dieser Tage auch nicht ganz unwichtig ist. Ich kenne den Wolf Lotter tatsächlich schon viele, viele Jahre und unser Kennenlernen resultierte vor, naja, also wahrscheinlich um die 10 Jahre daraus, dass wir beide uns mit der Frage beschäftigt haben, wie kann man eigentlich der Marktwirtschaft und dem Kapitalismus wieder etwas unter die Arme greifen? Also gar nicht vielleicht dem Kapitalismus selbst, aber der Wahrnehmung in unserer Gesellschaft auf Kapitalismus, auf Marktwirtschaft, auf die Prinzipien, die uns eigentlich sehr weit gebracht haben. Also wir sind zwei sehr liberale Menschen und wir haben uns gefunden auf diese Weise und haben uns über viele Fragen ausgetauscht, immer auch wieder über Persönlichkeiten ausgetauscht, die wir beide sehr kennen und schätzen, teils Lebende wie Karl Hohmann oder teils Leute, die schon verstorben sind wie Peter Drucker. Aber das sind so Leitsterne gewesen, liberalen Denkens, um auf Volkswirtschaften ganz generell zu gucken und damit auf Gesellschaft auch zu schauen. Immer wieder aber auch zu schauen, wie funktionieren eigentlich moderne Organisationen in der modernen Gesellschaft und wie hängen diese Fragen zusammen. Und ich schätze die Arbeit von Wolf Lotter sehr, also wenn man seine Bücher liest, er ist sehr, sehr, sehr pointiert, dabei aber durchaus respektvoll und er hält uns einfach den Spiegel vor mit vielen Dingen. In der Rolle, in der er ist, kann er uns diesen Spiegel vorhalten in einer Weise, wie viele, die dann doch wieder in bestimmten Kontexten gefangen sind und sehr vorsichtig sein müssen, was sie auch öffentlich vielleicht sagen können, weil sie dann ihre eigene Stellung möglicherweise beschädigen oder Beziehungen schädigen. Das heißt, er kann uns auf eine sehr klare Art und Weise entweder die Augen öffnen oder eben auch Dinge aussprechen, die andere nicht so leicht aussprechen können. Und ich finde aber immer sehr viel Funken Wahrheit da drin. Und das Schöne ist auch bei aller, ich sag mal, kritischer Betrachtung unserer Welt, und das ist natürlich seine Aufgabe, die er hat, macht er das natürlich, weil er uns ja nach vorne bringen will. Also es soll ja im Grunde, wir wollen ja an uns arbeiten und sagen, wie kommen wir als Gesellschaft eigentlich wieder nach vorne? Und das auch gerade im digitalen Zeitalter, mit dem er sich auch sehr viel beschäftigt. Also das fand ich nochmal einen sehr guten Anlass. Es wird demnächst auch ein neues Buch von ihm erscheinen, also ihn mal vor unser Mikro zu holen und mit ihm so ein bisschen übers große Ganze zu sprechen. Also warum tun wir uns so schwer mit Innovationen und Transformationen als Gesellschaft? Und das sozusagen in einer Perspektive, die dir auch, glaube ich, sehr gut gefallen wird. Ich habe nämlich erst kürzlich wieder ein Buch in der Hand gehabt, was du mir entweder empfohlen oder sogar vielleicht geschenkt hast. Und zwar Originals von Adam Grant. Der Untertitel des tollen Buchs lautet How Non-Conformists Move the World. Und ich weiß, dass wir beide darüber schon mal gesprochen haben. Und ich hatte das Buch neulich in der Hand und habe ein sehr schönes Zitat gefunden, was eines der Kapitel einleitet. Ich habe mal holprig versucht, auf Deutsch zu übersetzen. Und das Zitat ist von George Bernard Shaw, der gesagt hat, der vernünftige Mensch passt sich der Welt an, Der Unvernünftige versucht, die Welt nach seinen Vorstellungen zu verändern. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. Das passt natürlich hervorragend zu dem Adam Grant, der also sagt, naja, die Nonkonformisten sind's, die uns weiterbringen. Die Nonkonformisten haben es aber auch schwer, weil es ihr Umfeld ihnen wahnsinnig schwer macht. Und da also hart auch für die eigenen Ideen und Überzeugungen dann durchaus auch einzustehen, diese Widerstände auszuhalten, macht eben auch die großen Innovatoren letztendlich aus. Es sind keine Selbstläufer. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Zitat vielleicht Wolf Lotter auch gefallen würde mit einem etwas anderen Twist. Aber da können wir nachher unter Umständen noch drüber reden.
Ja, und Nonkonformität, da weiß jeder Gründer und Innovator was mit anzufangen, weiß gleich, was gemeint ist, wenn man mal selber in dieser Situation war. Und ich sage es mit allem Respekt, das war wirklich ein tolles Gespräch, das ich mit ihm hätte so nicht führen können. Das hast du deswegen geführt und das ist ganz große Klasse. Und ohne viel vorwegzunehmen, es lohnt sich wirklich zuzuhören. Und ich würde dann vorschlagen, hören wir mal gemeinsam rein.
Unser heutiger Gast ist Publizist und Autor, und zwar mit einer besonders spitzen Feder, wenn es darum geht, uns Deutschen den Spiegel vorzuhalten in puncto Innovation und Transformation. Da bürstet er dann viele Gewissheiten mit großem Genuss immer wieder gründlich gegen den Strich. Er hat seine Karriere als Journalist begonnen, zunächst in verschiedenen Wirtschaftsredaktionen, später als Gründungsmitglied von Brand 1, wo er sich vor allen Dingen mit seinen legendären Leitessays einen Namen gemacht hat. Er war zudem ein früher Aktivist für digitale Medien. So hat er etwa in den 80er Jahren einen Verein zur Verbreitung elektronischer Postfächer mitgegründet. Vom Ergebnis her betrachtet würde ich sagen, ein ziemlich durchschlagender Erfolg. Heute ist er nicht nur ein gefragter Redner auf vielen Bühnen der Republik, zuletzt auch wieder auf dem Festival der Zukunft in München, sondern vor allem auch regelmäßiger Autor von Kolumnen und Sachbüchern. Ende September erscheint sein neues Buch mit dem schönen Titel Ruhe, das Ende der Unaufmerksamkeit. Auch darüber werden wir natürlich sprechen mit unserem heutigen Gast, Wolf Lotter. Lieber Herr Lotter, herzlich willkommen.
Lieber Herr Lange, ich grüße Sie. Hallo.
Ihre drei großen Lebensthemen, wenn ich das mal so sagen darf, sind ja Innovation, Transformation und Freiheit. Und in dem Zusammenhang vor allen Dingen auch immer die moderne Arbeitswelt. Jetzt weiß ich, dass aber ausgerechnet das Buch der ausgestorbenen Berufe ein wichtiges Vademekum für Sie ist. Was fasziniert Sie denn so sehr an diesem Buch und um welchen ausgestorbenen Beruf ist es denn besonders schade?
Ich glaube, um den Beruf des Barometermachers, weil das ein so schöner technischer Beruf war und damals Hochtechnologie. Und plötzlich brauchte man das nicht mehr, war nicht mehr nötig, war nicht mehr erforderlich. Und wenn ich mir noch einen zweiten Beruf dazu auswählen dürfte, dann den Massenberuf des Köhlers, der damals so verbreitet war, wie heute möglicherweise Marketing-Leute verbreitet sind. Nur eben ein Beruf für Ungelernte und arme Leute. Und das machen heute vielleicht noch ein paar reiche Anwälte oder Steuerberater oder Manager in ihrer Freizeit. Ich kenne da jemanden in Frankfurt, der das macht. Aber die Berufe sind weg und kommen nicht wieder, aber dafür sind sehr viele andere neue gekommen und wir haben noch nie so viel wie heute.
Und es werden wahrscheinlich in das Buch sozusagen auch wieder neue Berufe eingeschrieben werden jedes Jahr. Aber schauen wir mal auf das Jetzt und Hier und natürlich vor allen Dingen auf das Morgen. Jetzt ist uns ja hinlänglich bewusst, dass sich was bewegen muss bei uns im Land, wenn wir von der Zukunft auch noch was haben wollen. Wir beide werden heute mal etwas genauer den Puls fühlen, warum wir uns mit Veränderungen so schwer tun und wie wir da vor allen Dingen nach vorne, positiv jetzt geblickt, wieder beweglicher werden. Und da arbeiten wir uns schichtweise vor. So wie die IT-Leute das ja auch machen. Die reden dann ja in ihrer Welt von einem sogenannten Stack, auf dem dann verschiedene Komponenten immer aufeinander aufbauen. Da ist dann immer die Rede von einem Infrastruktur-Layer, von Plattformen, von Anwendungen. Unsere Ebenen sind etwas anders. Wir schauen uns nämlich an die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft, mal ganz breit auf der ersten Ebene. Dann beschäftigen wir uns etwas genauer mal mit der Organisation und zuletzt mit uns selber, nämlich mit dem Individuum, was dann sozusagen die Spitze der Geschichte ist. Mal mit der Gesellschaft angefangen. Herr Lotter, eine Ihrer großen Thesen war ja immer, dass Deutschland eigentlich nie den Sprung aus der Massengesellschaft beziehungsweise einer veralteten Industriegesellschaft in die moderne Zeit der Wissensarbeit geschafft hat. Woran machen Sie das denn fest und wo würden Sie sagen, stehen wir heute?
Ich mache es fest, im Grunde genommen an der Realverfassung, dass Probleme in der Wirtschaft nur dann Probleme sind, wenn sie Industriebetriebe betreffen. Ich mache sie fest in der Festhalten an den Regeln im Sozialen und Kulturellen, in der Arbeitswelt und den Organisationen, die aus der Industriegesellschaft stammen. Ich mache sie fest, dass nach wie vor Institutionen miteinander verhandeln, die in der Industriegesellschaft entstanden sind. Verbände, Organisationen, Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbände, klassischer industrieller Struktur, die heute völlig andere Anforderungen erfüllen sollten. Das heißt, wir sprechen immer in der Vergangenheitsform in diesem Land und wir neigen dazu, ganz extrem bei jeder Verunsicherung uns in diese Vergangenheit zurückzuziehen. Und das wird immer inkompatibler mit der Wirklichkeit, weil Deutschland seit den 70er Jahren keine typische klassische Industrienation mehr ist. Es ist nicht mehr der Jobmotor. Wir leben von der Wissensökonomie, aber das wissen wir offensichtlich nicht und das ist ein zentrales Problem.
Wer profitiert denn eigentlich davon, dass wir in dieser Welt bleiben? Weil man würde sich doch fragen, die Diagnose ist ja vielleicht gar nicht so schwierig anzustellen, aber wie kommt man raus? Wer profitiert denn von diesem Status quo?
Naja, Institutionen sind in einer korporatistisch verfassten Gesellschaft wie unserer, wo alles seine Regeln hat und jeder zuständig sein muss, jeder Verband zuständig ist für irgendetwas, etwas ganz Entscheidendes. Und wir lassen sie dort auch. Das heißt, eine Zivilgesellschaft, die nicht stark entwickelt ist, die nicht sehr selbstbewusst ist, überlässt gerne sozusagen dieses Kümmern jemanden, der behauptet, dafür zuständig zu sein. Ja, also Regierungen, Politik, Verbände, und dann wird das so ein, kriegt das so eine Eigendynamik. Also ich kenne viele Politiker, die finden das überhaupt nicht gut, persönlich, ja, und sagen, eigentlich sind unsere Institutionen überholt und wir müssten zivilgesellschaftliche Institutionen haben. Und das geht jetzt querbeet durch die Parteienlandschaft, aber sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus, weil man sozusagen sich kulturell das so angewöhnt hat, die Verantwortung zu delegieren an eine Institution, die dafür zuständig ist. Und ich sage das immer sehr bewusst, zu viel kümmern sorgt eben für Verkümmerte. Und so fängt das Problem schon mal an. Ohne Zivilgesellschaft kein Fortschritt.
Das erinnert mich immer an einen Ausspruch, den Karl Hohmann sehr gerne gesagt hat in dem Zusammenhang. Er hat gesagt, die Deutschen lieben Mutter Natur und Vater Staat. Ja. Und das hat er immer so ein bisschen auch als Ursache gesehen, warum wir uns mit der modernen liberalen Gesellschaft und auch mit der Marktwirtschaft doch immer mental so ein bisschen schwer getan haben. Das ist ja auch ein Thema, Herr Lotter, was wir beide immer wieder mal diskutiert haben. Woran liegt das eigentlich? Um vielleicht aber nochmal bei dem Thema Transformation auch hängen zu bleiben. Sie haben kürzlich mal unter dem Titel Brain Fog over Germany geschrieben, wir leben in einer Simulation, nämlich in einer Transformationssimulation. Was genau meinen Sie damit?
Naja, es wird ja sehr viel über Transformation geredet, nur gemacht wird sie eigentlich nicht, wie wir merken. Das kann man aktuell zum Beispiel an den nicht wirklich vorhandenen Reaktionen auf die oder nicht vorhandenen Aktionen auf die Frage, sind Beamte beispielsweise Teil des Sozialsystems? Ja, selbstverständlich sind sie das. Und sieht der Staat sozusagen seinen Irrtum ein, immer mehr Schulden und immer mehr Aufwendungen für diese Berufsgruppe machen zu müssen, weil man Verantwortung in die Zukunft verschiebt? All das sind ja Prozesse, die sind jetzt seit 50, 60 Jahren bekannt, genauso wie unser Renten- und Sozialproblem, genauso wie unsere Umweltprobleme, genauso wie die Frage, wie arbeiten wir, wie sollten wir anders und flexibler arbeiten. Es tut sich aber nichts, weil man sozusagen immer am Ausgangspunkt festhält. Man redet sehr viel über Transformation, wie über eine Abwesende, an die man sich ständig erinnert, aber die man nicht ins Haus holen möchte. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass dieser Nebel, in dem wir uns gesellschaftlich begeben haben, wo man immer hofft, man kann sich noch rüber retten, man ist noch Teil sozusagen dieser alten Bundesrepublik, die es so ja auch nicht mehr gibt, dass all diese Ängste vor einem Neuanfang immer mehr dazu führen, dass wir in eine Stagnation geraten sind bereits. Also die führen nicht dazu, wir sind da bereits drin, aus der wir nur mehr rauskommen, wenn es einen richtigen Knall gibt. Und den versuchte ich immer zu vermeiden. Da habe ich immer davor gewarnt und viele andere ja auch, weil sie gesagt haben, das muss doch die Vernunft regeln. Wir sind kein armes Land und wir können ja in guten Zeiten darüber nachdenken, wie wir gut und besser vielleicht in die Zukunft gehen. Aber das wurde natürlich schon versäumt. Also das wird jetzt wahrscheinlich eher auf die harte Tour zu erledigen sein.
diese Transformationssimulation, mir hat das Wort gut gefallen, weil das beschreibt im Grunde ja eigentlich eine Ersatzhandlung. Und ich hatte immer den Verdacht, je mehr über Transformationen und bestimmte Modelle und Agilität und so weiter gesprochen wird, desto weniger wurde tatsächlich gemacht. Und vielleicht ist das ja auch eine Erklärung für ein Phänomen, was unter dem Stichwort Akrasie sehr schön zusammengefasst ist. Also man weiß eigentlich, was das Richtige wäre und handelt trotzdem nicht danach. Und ich fand es nochmal sehr schockierend zu sehen, es gab eine Untersuchung von, ich glaube, BCG vor etwa 2 Jahren. Da hat man also auch global durchaus, gar kein deutsches Phänomen, mal innovationsverantwortliche Unternehmen befragt, gesagt, welche Rolle spielt denn eigentlich Innovation so als Priorität des Unternehmens? Und die Zustimmung ist da über die Jahre sehr, sehr stark geschrieben. Also über 80% der Unternehmen haben gesagt, ja, Innovation ist eines der Top 3 Prioritäten unseres Unternehmens. Und sie sehen aber im gleichen Zeitraum also einen dramatischen Verfall in der Einschätzung der Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Also das geht dramatisch runter bis dann auf 3% der Befragten, die gesagt haben, aber unsere Organisation kann das überhaupt nur. Und das ist natürlich eigentlich ein dramatischer Befund. Und das, ich glaube, das hat mit diesem Phänomen durchaus zu tun.
Es ist eine Form von Inszenierung, wie es am Theater Inszenierungen gibt, wo man dann dem braven bürgerlichen Publikum etwas vorführt, was skandalös klingt und revolutionär, im vollen Bewusstsein, dass in dem Moment, wo im Foyer wieder das Licht angeht, alles vorbei ist und man so weitermachen kann wie bisher. Und dieses Business-Theater, das sich darum drumherum entwickelt hat, mit all seinen Begrifflichkeiten und Schlagwörtern und Phrasen, das ist ja über 30 Jahre hindurch gepflegt worden und man hat immer sozusagen das, was ich das Wochenendseminarphänomen nenne, gepflegt am Wochenende mit Theater gespielt, da sind wir ganz ernst und auf Augenhöhe, da reden wir über die Erneuerung und das, was nötig wäre, damit wir am Montag wieder so weitermachen können wie bisher. Das ist sozusagen das Entlastungsgerinne und legitimiert das Ganze. Das geht eine Zeit lang natürlich gut und viele haben sich daran gewöhnt, also die leben ja ganze Branchen davon, das so zu tun, als ob sie Transformation betreiben würden, aber in der Tat ist es sozusagen immer daran gescheitert, dass man sich die eigentlich harte Arbeit und Entscheidungsarbeit der Transformation erspart hat. Und das gilt natürlich auch für das Ergebnis der Transformation, nämlich auch die Innovation. Denn das heißt ja immer, sich vom Alten trennen zu müssen oder es zumindest sozusagen gegen das Alte antreten zu lassen. Und das möchte man natürlich mit allen Mitteln verhindern. Es ist eine Wohlstandsgesellschaft, die hat was zu verlieren und nicht nur zu gewinnen. Und da sind wir jetzt sozusagen. Also bei der Frage, wird aus diesem Theater, werden aus diesen Lügen Wirklichkeiten oder ist man in der Lage, sozusagen das alles hinter sich zu lassen und der Realität ins Auge zu sehen?
Und wenn man jetzt mal nach der Diagnose jetzt auf die Therapie schaut und sagt, naja, wie kommt man denn jetzt aber da raus? Da würde man ja, und ich glaube, Sie beschreiben es auch selber in dem Beitrag, Taleb würde ja sagen, wir brauchen mehr Skin in the Game oder mehr Leute, die an den entscheidenden Hebeln sitzen, die dann Skin in the Game haben, also die selber auch was zu verlieren haben, wenn die Transformation in die Hose geht. Wie bringt man das denn dann an die Leute?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil aktuell wieder zum Beispiel haben wir ja Skin in the Game bei den Leuten, die darüber entscheiden, dass den Beamten nichts weggenommen wird, während alle anderen sozusagen etwas reduzieren müssen, weil die Politiker und Fachleute, die das entscheiden, alle Beamte sind. Also das haben wir also schon. Also diese Unterstellung ist keine. Umgekehrt wäre es aber sehr, sehr vernünftig, wenn wir Unternehmer hätten, wenn wir tatsächlich Menschen hätten, die etwas bewegen wollen, die etwas tun wollen, bei politischen Entscheidungen an erster Stelle und auch so, dass sie tatsächlich was bewirken können. Skin in the Game heißt ja nichts anderes, als dass es deine Sache ist und dass man sozusagen Ursache und Wirkung ganz körperlich auch bemerkt, also ins Risiko gehen natürlich auch und manchmal auch in Bereiche reingehen, wo es einem selber wehtut. Das ist ja auch etwas, was immer nur anderen empfohlen wird, aber in eigener Sache bemerke ich da wenig. Ich bin ein großer Freund dieser Taleb-Formulierung und dieser Taleb-Idee von Skin in the Game. Und es wird über kurz oder lang uns auch nichts anderes übrig bleiben, denke ich. Und das ist nicht negativ zu sehen. Also ich glaube schon, dass wir uns orientieren werden wieder an den Leuten, die Risiken eingehen und wo auch bemerkbar ist, dass es ihre eigenen Risiken sind. Dass es also eine Eigenverantwortung gibt.
Risiko finde ich auch insofern jetzt nochmal ein interessantes Stichwort, weil uns ja klar ist, dass wir in der modernen Welt uns in einer Welt bewegen, die nicht nur sehr kompliziert und bisschen zu komplex ist, sondern vor allen Dingen natürlich mit massiven Unsicherheiten auch, ich sag mal, bestückt ist. Und insofern habe ich nochmal drüber nachgedacht, ausgelöst auch durch einen literarischen Fund, von dem ich Ihnen auch gleich nochmal berichten will, dass es eine Kulturtechnik gibt, die wir möglicherweise etwas vergessen haben und das zu Unrecht, wie ich glaube, nämlich den Zweifel.
Ja.
Oder um etwas hochtrabender zu sagen, Ambiguitätstoleranz. Also so würden die Psychologen wahrscheinlich eher drauf gucken. Mich hat das schon immer sehr fasziniert und ich weiß auch, dass Sie das immer wieder auch mal vorgebracht haben. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?
Also ich habe eine historische Perspektive drauf, wenn Sie so wollen. Ich mag René Descartes' Satz, der Zweifel ist der Weisheit Anfang. Ich halte den für den Startpunkt der Aufklärung tatsächlich. Das ist sozusagen der Startschuss in Wortform, in Zitatform. Der Zweifel ist der Weisheit Anfang, heißt, dass du an dem zweifeln sollst, was du selbst tust und was du bist. Das ist eine schwierige Übung. Alle Talentierten, alle guten Leute, ganz gleich, ob sie in Führungspositionen in der Wirtschaft sind oder in der Kunst, zweifeln an dem, was sie tun, mehr oder weniger. Es gibt niemanden, der etwas wirklich Großes erreichen will oder Innovation schaffen will oder Veränderung schaffen will, der das nicht tut. Es ist normal, das zu tun. Deshalb ist es ja so wahnsinnig gefährlich, dass wir diese selbstgerechte Managerkaste immer noch haben aus dem Industrialismus, die sagt, wir haben sie ja immer schon gewusst. Das sind die Leute, die dann brustend vor 10 oder 12 Jahren vor den Ergebnissen von Tesla saßen und gesagt haben, naja, was wollen die eigentlich, nicht? Also wir erleben das ja anhand alter Industriemanager immer wieder und komplette Versager sind, weil sie einfach nicht in der Lage sind, an dem, was sie immer schon getan haben, ein bisschen zu zweifeln. Das ist ein wichtiger Satz. Der Zweifel ist nicht unser Feind. Der Zweifel ist der Grund, warum wir überhaupt was tun. Der Zweifel daran, ob das, was wir tun, das Richtige ist, das Beste ist, ob wir es nicht besser machen können, ob unsere Neugier auf etwas Besseres nicht auch eine Motivation sein kann, um das Bestehende anzuzweifeln. Und es ist der größte Feind des Selbstgerechten und dessen, was behauptet, es ist ewig und hat immer Anspruch, richtig zu sein. Also es ist, der Zweifel ist sozusagen die Ausdrucksform der Klugen und das wichtigste Kampfmittel gegen die Dummheit.
Und da haben wir sozusagen einen sehr interessanten Verbündeten auch. Und da bin ich erst vor ein paar Tagen drauf gestoßen und freue mich seitdem her, schon Ihnen davon zu berichten. Und zwar bin ich fündig geworden bei dem israelischen Schriftsteller Amos Oz. Es gibt also eine neue Sammlung von Essays und Radiointerviews, die er gegeben hat. Und er hat ein bemerkenswertes Interview gegeben 1964 im Alter von 25 Jahren, einem jungen Kollegen. Und da hat er sozusagen von dem institutionalisierten Menschen gesprochen, der also genau der ist, der nicht mehr zweifeln kann, weil er sich einer bestimmten Form der Ideologie, das muss gar keine politische Ideologie sein, die kann auch aus einer ganz anderen Lebenswirklichkeit kommen, der sich gewisserweise unterwirft und dann nur noch als sich selber eigentlich nur noch in einer Funktion wahrnimmt. Und Oz sagt dann, naja, er opfert dabei aber etwas, was eigentlich in ihm veranlagt wäre, nämlich Aufrichtigkeit, die Bereitschaft zur Selbstkritik und Ironie. Da musste ich dann schon sehr schmunzeln, weil da ist wahnsinnig viel dran. Und was er dann eingefordert hat, er hat das nicht Zweifel genannt, aber er hat einen schönen anderen Begriff verwendet. Er hat gesagt, es gibt ja immer noch das Recht, wenn nicht die Notwendigkeit der Verlegenheit. Das fand ich sehr, sehr gut, weil er sagt, sie zwingt den Menschen, Konventionen zu hinterfragen oder wie er sagt, auch grausam zu den eigenen Heiligen zu sein und das eigene mentale Leben zu entrümpeln. Und das fordert er auch aktiv von Politikern ein, sagt, ich möchte Entscheider haben, die Dinge von verschiedenen Seiten aus betrachten und ich möchte ihre eigene Verlegenheit dabei auch sehen, weil die Dinge nun einfach schwierig sind. Und er empfiehlt Politikern insbesondere auch permanent mit sogenannten, das wird Ihnen auch gleich nochmal gefallen, Störenfrieden in den Austausch zu gehen und zwar sehr regelmäßig, weil das genau die Leute sind, die diese Verlegenheit überhaupt erst säen. Und was ich in dem Zusammenhang auch nochmal sehr interessant fand, jetzt ist Amos Oz ja vor allen Dingen in der Belletristik unterwegs gewesen, aber punktuell eben auch als Publizist und gefragt nach der Motivation, warum er auch publizistisch tätig ist, sagt er, naja, genau eigentlich in dieser Rolle, die Klischees aufzubrechen, Phrasen zu enttarnen, um auch die Kluft zu verdeutlichen, eben genau zwischen den institutionalisierten Menschen und denen, deren nicht institutionalisierten Kräfte unter einem Konformismus erstickt werden. Würden Sie denn, ich sag mal, Ihre eigene Rolle als öffentlicher Intellektueller, wenn ich das mal so sagen darf, auch in dieser Hinsicht charakterisieren?
Also ich wünschte, ich könnte das und ich würde das natürlich gern. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass man in einer Rolle als Publizist darauf hinweist, was nicht funktioniert. Und das ist relativ unbeliebt. Es gibt ja einen Trend dazu, in schlechten Zeiten, insbesondere in unserer Kultur, Zweckoptimismus zu verbreiten. Und Zweckoptimismus ist immer ein Zeichen für Schwäche, für intellektuelle Schwäche. Wenn ich die ganze Zeit sagen muss, es wird schon gut und es ist alles herrlich und es ist alles großartig, dann hat man so gut wie alles missverstanden. Übrigens auch Ernst Blochs großen Satz aus dem Prinzip Hoffnung, das ja damit endet, dass er sagt, man muss ins Gelingen verliebt sein. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht schauen muss, wo ich sozusagen auch versagen kann und wo bestimmte Dinge auch versagen. Das beschreibt er ja äußerst ausführlich. Also Zweckoptimismus ist immer so, gib doch Ruhe. Nicht? Das ist die eigentliche Idee dahinter. Also im Grunde genommen die Aufforderung, nicht zu kritisieren, nicht zu sagen, was nicht funktioniert, sondern immer nur das Positive sehen. Nicht? Das ist so dieser Kammerton einer untergehenden Gesellschaft. Erinnert mich ein bisschen an die Spätantike, als man in Rom dann auch immer wieder versucht hat, nur das Schöne an der Vergangenheit sozusagen hochleben zu lassen, als man schon längst keine Zukunft mehr hat. Das war kurz vor Torschluss. Und offensichtlich hat jede Epoche sozusagen ihre Spätantike. Und wir haben sie gerade jetzt, glaube ich, weil wenn das Führungspersonal Zweckoptimismus verlangt, dann ist es eigentlich am Ende. Das Führungspersonal soll die Kritikfähigkeit verlangen, weil daraus neue Ideen kommen, sollte Alternativen verlangen, sollte was aushalten können. Und es sollte uns etwas vorzweifeln im positiven Sinn, also wie das Erwachsene auch machen. Auch gerne mit der Frage, können wir das nicht ein bisschen besser machen? Können wir das nicht ein bisschen anders machen? Habt ihr noch Ideen? All diese Dinge sind kulturell nicht wirklich angelernt. Und da stehen wir jetzt sozusagen vor einer großen Lernphase.
Und das Verliebtsein und das Gelingen war tatsächlich auch eines der Themen, das ich mit Julia Jeckel, die den Begriff auch im Munde führte, in einem langen Gespräch auch an dieser Stelle hier besprochen habe, wo es ja auch um die Frage geht, wie schauen wir eigentlich auf unsere Gesellschaft und die Zukunftsfähigkeit des Staates, einerseits kritisch und gleichzeitig aber auch mit dem nötigen Optimismus, um natürlich aus der Kritik was Positives abzuleiten, weil die Veränderungen, die muss ja daraus dann erfolgen. Wenn wir jetzt mal auf unsere zweite Ebene kommen, also uns jetzt Organisationen mal etwas genauer anzuschauen, dann, ich habe mal in einer Buchempfehlung damals zu Ihrem Buch Zusammenhänge geschrieben, Kurt Tucholskys Zentrale sei Wolf Lotters größter Albtraum. Der hat ja so wunderbar damals geschrieben, die Zentrale hat zunächst eine Hauptsorge, nämlich Zentrale zu bleiben. Dient vor allem dazu, Ansätze von Tatkraft der Unterstellten zu unterminieren. Und dann kommt der schöne Satz, der Zentrale fällt nichts ein, und die anderen müssen es ausführen. Wie passt das zu Ihrem Denken über heutige Organisation?
Mal abgesehen davon, dass mich Kurt Tucholsky extrem beeinflusst hat, weil ich mir als knapp 16-Jähriger mit dem ersten selbstverdienten Geld die Gesamtausgabe von Kurt Tucholsky gekauft habe. Ja, nicht nur die Zentrale, glaube ich, ist eine realistische Beschreibung dessen, was wir tun. Wir müssen aber die Frage stellen, warum ist es so? Nicht? Also das Zentrale, sowohl im Denken als in Form der Ideologie, als auch in der Organisation, ist ja eine Vereinfachung. Es ist ja das Paradebeispiel für intellektuelle Faulheit. Also ich habe eine klare Antwort auf Dinge, die ich jeden Tag mache. Ich kann meine Routinearbeit machen, ich kann meinen Stiefel machen, ich kann also das tun, was ich ohnehin immer tue und das geht mir leicht von der Hand und am besten nichts Neues. All das hat sozusagen mit dieser Vereinheitlichung zu tun. Und es ist ja kein Zufall, dass die Ideologien und die Bürokratie und die Art und Weise, wie industrielles Management funktioniert, immer auf Einheit abzielen. Das ist ja eine historische Tatsache und auch eine Faktizität in diesem Leben, in dem wir sind. Es geht um Vereinheitlichung, Klarheit, aber falsche Klarheit im Sinne von richtig oder falsch, ja oder nein, einschalten und ausschalten. Und keine Zwischentöne, die eigentlich sozusagen erst für Veränderung und Innovation sorgen können, die aber auch sozusagen das, was man so leichtfertig menschlichen Faktor nennt, ausdrücken. Also die Zentrale lebt für sich selbst, weil sie sich zu bequem macht. Und das ist die Ursache für eine ganz interessante Tyrannei im Westen geworden, weil man sich sozusagen genau der Mittel bedient, der sich ja auch die Tyranneien des 20. Jahrhunderts bedient haben. Sie haben den Leuten gesagt, du musst dich nicht mehr um irgendwas kümmern, du musst auch nicht mehr wählen, das ist ja auch ein Versprechen, das heute politisch im Raum steht, du brauchst solche Dinge gar nicht mehr, du musst dich diese ganzen Auseinandersetzungen gar nicht mehr stellen, wir erledigen das für dich. Und es ist natürlich dort, wo immer intellektuelle Faulheit nicht nur toleriert, sondern so gefördert wurde, da fällt das natürlich auf fruchtbaren Boden, wo man immer Angebote gemacht hat und die man leicht annehmen konnte. Man sagt, ja, also gut, dann denke ich halt nicht. Ja, kennt ja jeder Berufseinsteiger in vielen Organisationen. Am Anfang bemüht man sich und zweifelt auch und hat Ideen und ist neugierig und möchte was machen. Und dann stumpft man ab und sagt, okay, da mache ich dann einfach mit. Und das ist der Anfang vom Ende. Und das ist eigentlich sozusagen das Ernste hinter diesem heiteren Stück von Tucholsky, das ich sehr liebe, ist ja, dass es sozusagen dazu führt, dass Menschen aufhören, eigentlich Menschen zu sein, sondern sie werden das, was man jetzt literarisch Roboter nennt oder Automaten nennt, also weil sie sich so einfach machen. Und dann sind sie natürlich leicht durch Automaten ersetzbar, das ist ja klar.
Also selbstständiges Denken bleibt gefragt, auch und vor allen Dingen in Zeiten von KI. Bevor wir zu dem Thema KI kommen, der Ökonomie-Nobelpreisträger Robert Solow, der ja so ein bisschen der Gottvater der Wachstumstheorie auch ist, hat in den 80er Jahren, als die PCs in die Büros kamen, auf ein sehr interessantes Phänomen hingewiesen, nämlich das sogenannte Produktivitätsparadoxon. Sie haben das auch immer wieder aufgegriffen, auch jetzt nochmal ganz aktuell im Kontext von digitaler Transformation und KI. Mich würde interessieren, was Ihr Verständnis von diesem Phänomen ist und warum Sie es für so wichtig halten, gerade mit Blick jetzt auf Organisationen in der Transformation.
Ich glaube, das Produktivitätsparadoxon, das es ja nachweislich immer noch gibt und da kümmern sich ja großartige Leute drum, weltweit im Gefolge Solos, hat einen ganz einfachen Grund. Der Grund ist, dass die Organisationen und die Arbeit nicht dem entsprechen, was wir technologisch können. Das heißt, wir können technologisch mehr, viel mehr, als wir organisatorisch und arbeitsorganisatorisch können. Oder noch einfacher, wir arbeiten im industriellen Gehäuse, ja, im Westen nach wie vor ganz intensiv, aber wir haben Technologien, die sind eigentlich für eine Wissensökonomie geschaffen und die würden sehr, sehr viel effizienter sein, wenn wir auf Eigenverantwortung, Selbstverantwortung und Selbstbestimmung in der Arbeit abzielen. Also all das, was man unter dem Begriff Selbstständigkeit in der Arbeit subsumiert. Das, was Peter Drucker gesagt hat, schon vor vielen Jahren auch, der Wissensarbeitende weiß mehr über seine Arbeit als sein Chef. Das ist die Lösung dieses Themas. Wenn ich aber versuche, diese Technologien ständig in meiner Organisation einzusetzen, das sieht man ja an der KI jetzt genauso wie am PC in den 80er Jahren. Ich war ja Zeitzeuge und begeisterter Digarato in dieser Zeit. Wenn man das versucht, so einzubinden in die normale Bürolandschaft, Industrielandschaft, da kommt dabei natürlich nichts raus, außer für die, die das verkaufen natürlich. Aber es entsteht kein Wachstum, es entsteht keine Produktivität. Wir sehen es jetzt auch allenthalben in der KI, dass es genauso läuft wie beim PC, genauso läuft wie bei der Software, genauso läuft wie beim Internet. Es wird also verteilen sich einfach die Dinge, aber es wächst nichts dazu. Es gibt im Grunde genommen keinen wirklichen Mehrwert, auch wenn das skandalös klingt, weil das Marketing erzählt uns jeden Tag was anderes. Man kann bestimmte Dinge nicht, neue Dinge nicht in alten Hüllen aufbewahren, weil sie dann sozusagen zu diesen alten Dingen werden. Das ist die Logik jeder Veränderung besteht darin, dass es eben nicht so bleibt, wie es ist. Und das wollen viele nicht wahrhaben. Also deshalb sagen sie, ich hole jetzt die KI, damit ich weniger Personalkosten habe oder weniger Ärger in der Personalabteilung oder mehr Stückzahlen herstellen kann oder mehr skalieren kann. Obwohl gar nicht gefragt ist, ob das schon gebraucht wird oder ob das wirklich Nutzen stiftet. Also man arbeitet nach wie vor nach dem Prinzip Quantität und nicht nach dem Prinzip Qualität und deshalb wird das nichts.
Und jetzt ist es ja manchmal so, wenn man über Innovationen spricht und die Frage, wie man sozusagen zu mehr Innovation oder zu innovationsförderlicheren Kulturen kommt, weil Kultur ist ja, glaube ich, auch genau das Schlagwort hier zu sagen, wenn meine Organisation eigentlich nicht in der Lage ist, sich ausreichend oder in angemessener Weise zu transformieren, weil Kultur dann immer ein sehr blumiger Begriff ist und jeder versteht vielleicht was anderes drunter, aber es ist ja sozusagen auch die ungeschriebenen Gesetze, die man da ja im Grunde mit beschreiben möchte und die Art und Weise, wie Dinge passieren. Wenn man jetzt mal auch drauf schaut, oft ist ja, wenn es um Innovationen geht, gar nicht das zu wenig das Problem, sondern das zu viel. Und Sie haben in dem Zusammenhang, das hat mir gut gefallen, mal von der Innovationsinflation gesprochen. Was, Herr Lotter, sollten wir denn endlich aufhören zu tun, um wieder innovativ zu werden?
Naja, also die einfachste Lösung dazu wäre, aufhören, das immer Gleiche zu machen, was aber schwierig ist. Das sind wir bei der Kultur. Meine Kulturdefinition im Kontext mit Wirtschaft und Organisation ist immer, das ist das, was wir für normal halten und gar nicht überlegen. Das ist das Gefährliche dran. Ja, also Kultur ist eben nicht explizites Wissen, wo ich sage, meine Unternehmenskultur 1 bis 100 liest sowieso kein Mensch, schöne Broschüren, hohe Beraterrechnungen, bringt alles überhaupt nichts, weil es implizites Wissen ist, das sozusagen diese Kultur eigentlich ausmacht. Und das ist das Gesetz, das unausgesprochene Gesetz, das ungeschriebene Gesetz, von dem wir immer wieder reden. Das ist unsere Kultur. Und daran zu gehen, ist extrem schwer. Es gibt auch in der Geschichte keine wirklichen Erfahrungen damit, außer diese radikalen Brüche, um damit umzugehen, weil sich diese Kulturen und diese Normalitäten nur sehr langsam verändern. Auch das wollen wir nicht wahrhaben, weil wir glauben, wir gehen jetzt in einen Kurs, Seminar, Vortrag, lesen ein Buch und alles wird schon anders. Nein, das ist sozusagen nur ein kleiner Tropfen sozusagen in diesem Meer an Normalität, die uns nicht bewusst ist. Aber das mal zu wissen, ist schon mal wichtig, weil wir dann ansetzen können bei den Routinen, die getan werden und die können wir allmählich dann ändern. Und die sind dann wieder explizit wissend im Sinne von, die stellen sich dann dar. Also das Paradox ist, Erfahrung ist ein Segen und ein Fluch gleichzeitig. Ja, so wie Know-how, nicht? Also wenn ich es positiv interpretiere, dann ist Erfahrung die wertvollste Ausstattung in der Wissensökonomie. Know-how ist nicht zu überbieten, weil das Anwendungswissen ist, das personalisiert ist und das kann man nicht besser machen als. Das ist Meisterwissen, könnte man sagen. Gleichzeitig ist es so, wenn dieses Meisterwissen nicht reflektiert wird und sich nicht auch der Diskussion stellt, dann wird es sozusagen sehr schnell zu einem, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist sozusagen der eingebaute Negativeffekt und dessen muss man sich sehr, sehr bewusst sein. Das heißt, es braucht dann starke Persönlichkeiten. Es ist eine, wie Warren Bennis immer gesagt hat, eine Frage des Charakters, ob man transformationsfähig ist, so wie führungsfähig auch. Sich selbst also sozusagen an der Nase zu nehmen und zu sagen, ja, ist das schon sozusagen der Weisheit letzter Schluss, dem ich hier arbeite? Und da sind wir eigentlich schon wieder beim Zweifeln. Ohne Zweifel funktioniert das nicht. Also wer keine Selbstzweifel hat, kommt gar nicht so weit, etwas hinzukriegen und was zu verändern und fällt dem eigenen impliziten Wissen zum Opfer. Nicht? Und das kann man flächendeckend sich anschauen, weil ich glaube nicht zum Beispiel, dass alle Hersteller von Maschinen und Automobilen oder sonst etwas nicht klug genug sind, um das hinzukriegen, sondern sie sind umgeben von einer Welt, in der sich alle bestätigen. Und sagen, du hast ja recht, was du tust, ist richtig. Wir haben das immer richtig gemacht und das ist unser Weg und anders geht es nicht. Das ist sozusagen dieser Gesang und der geht so fließend über vom Gesang in ein Hintergrundrauschen, in ein kulturelles Hintergrundrauschen. In diesem kulturellen Hintergrundrauschen sagt man, wir irren nicht, die anderen irren. Und das ist sozusagen das Endergebnis, das wir gerade sehen. Man sucht jetzt Schuldige in aller Welt. Es gibt aber keine anderen Schuldigen als die, die da sitzen und sich dieser Selbsttäuschung unterlegt haben, dass man einfach glaubt, man macht etwas richtig und alles andere, alle Kritik daran sei falsch. Das ist das Dilemma.
Das ist ja wahrscheinlich auch eine Entlastungsfunktion letztlich. Sozusagen, man sucht in einer unruhigen Situation Stabilität, in der Stabilität aber unter Umständen genau schon das Problem auslöst, in dem man sich befindet. Jetzt sind Organisationen ja eigentlich ein Stück weit da, um Stabilität zu geben oder zumindest den Eindruck zu erwecken. Gleichzeitig sind sie die Mutter der Bürokratie und vielleicht aber sogar noch schlimmer, des blinden Aktionismus. Und das ist genau der Grund, warum sie in ihrem neuen Buch schreiben, dass tätige Ruhe der neue und völlig unterschätzte Produktionsfaktor unserer Zeit eigentlich ist. Klären Sie uns auf, Herr Lotter, was hat es mit der tätigen Ruhe auf sich?
Ich muss vielleicht damit anfangen, dass mein neues Buch nicht Ruhe heißt, sondern Ruhe. Also ich rufe sozusagen im Imperativ. Aha. Ich möchte gerne Ruhe haben. Und das weist auf diese tätige Ruhe hin. Dieses Ausrufezeichen ist essentiell. Wir leben in einer Welt, in der wir ständig sozusagen durch Verunsicherungen, die wir dann immer wieder durch diese Routinearbeit lösen, nicht mehr weiterkommen und eben nicht diese Wissensarbeit machen können, die wir eigentlich machen sollten. Was heißt denn Wissensarbeit? Dass ich überlege, wie ich etwas besser machen kann, dass ich überlege, wie ich etwas individuell abwickeln kann und nicht nach Muster 0815, so wie ich es schon immer getan habe. Also all die Dinge, die wir ja im Großen und Ganzen auch schon tun in einer wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft, in der schon 75% der Leute arbeiten. Jetzt könnte man sagen, ja, die tun es ja schon, dann brauchen wir es ja nicht mehr beschreiben. Naja, wir arbeiten ja, wie gesagt, in diesen industriellen Strukturen und Geschäftigkeit, Business mit Y in diesem Fall, Fleißigkeit, ist sozusagen der Motor dieses Geschäfts. Und wenn jemand emsig rumspringt, dann glauben wir, dass er erfolgreich ist. Das ist falsch. In dem Moment, wo wir über Denken reden und über Wissensarbeit reden, ist natürlich Konzentration und Fokussierung gefragt. Das hat ganz einfach biologische Gründe, neurobiologische Gründe. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, seriell zu arbeiten, parallel zu arbeiten, wie das Computer tun. Das ist eine serielle Einrichtung, eins nach dem anderen. Es braucht Ruhe beim Arbeiten. Wenn wir gestört werden, weil nur ein Kollege reinspringt, der nur schnell was wissen möchte, dann brauchen wir bis zu 20 Minuten, um wieder dorthin zu kommen, wo wir vorher waren. Und bei den Unterbrechungen, die in die Hunderte gehen pro Tag, kann man sich ungefähr vorstellen, was dabei rauskommt. Es gibt sehr valide Studien aus dem Jahr 2023, die man also nach Corona gemacht hat, vom Economist über die Gesamtschäden weltweit in der Wirtschaft durch Ruhestörungen in den Unternehmen. Und für Deutschland liegt der Wert bei knapp 600 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist eine Summe, von der ich sagen würde, sie ist nicht ganz unerheblich. Ich vergleiche sie mit den Direktinvestitionen des Bundes, Brutto-Direktinvestitionen, 147 Milliarden versus 600 Milliarden. Das sind schon Größenordnungen. Und warum ist das so? Wie gesagt, weil wir eine Arbeitskultur haben, in der Lautheit, in der Geschäftigkeit relevant war. Das war früher auch so, denn dort, wo was gemacht wurde, nicht, wo gehobelt wurde, da flogen auch Späne. In der materiellen Welt, wenn man also etwas gestaltet hat, da waren Hämmer und da waren Eschen und da waren Räder, die über Pflaster rollten und die Städte waren ungeheuer laut. Und heute können wir uns das nicht leisten, weil wir unter diesen Bedingungen nicht denken können. Ich glaube, das ist einer der Zielkonflikte der Transformation, ist, dass wir unter völlig falschen Bedingungen versuchen zu denken. Und wenn ich mir dann sozusagen sowas wie Schwarmintelligenz als Begriff vorlege, dann weiß ich schon, was damit gemeint ist. Keiner tut was. Also das ist der Arbeitskreis der Transformation. Ja, und so funktioniert das alles nicht, ne? Sondern man muss den Leuten im Grunde genommen die Möglichkeit geben, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Übrigens, und das finde ich ja ganz toll, in bester westlich-abendländischer Tradition, denn die Stoa hat genau das gelehrt, als maßgeblichste philosophische Einrichtung des Abendlandes, die sich ja auch praktisch immer wieder bewährt hat. Genau das haben auch die religiösen Anführer gelehrt, sozusagen, wenn sie Klöster oder Denkstuben errichtet haben. Das waren ja Thinktanks, wo die besten Leute ihrer Zeit unter den bestmöglichen Bedingungen gehalten, unter Anführungszeichen, wurden, wo man gesagt hat, wir können es uns gar nicht leisten, diese klugen Leute, die gebildet sind, sozusagen jetzt dem Aktionismus zu opfern, den es natürlich damals im Kampf ums Überleben auch gab, sondern wir geben ihnen einen ruhigen Platz, wir geben ihnen Kontemplation. Und so hat man was erreicht. Nicht? Also die Geschichte des Westens als Erfolgsgeschichte war eine Geschichte der tätigen Ruhe, also der Ruhe, die zu etwas führen will. Das ist kein Retreat, das ist keine Erholung. Das sind keine Zwischenbäuschen, das ist nicht ständig an einen Urlaub denken, sondern es hat eine Zielgerichtetheit. Und darum geht es mir, dass wir diese Kultur so ein bisschen vor Augen führen, wie wichtig die ist.
Das ist ja eigentlich das Schöne, Sie haben in dem Zusammenhang ja das Schlagwort Deep Work genannt, was natürlich hervorragend zu unserem Podcast-Titel Deep Tech Unlocked passt, aber vor allen Dingen auch schönerweise zeigt, es gibt eine ganz lange Tradition, eine Denktradition, eine kulturelle Tradition im tiefen Denken, die auch eng eben mit Fortschritt, Innovation, Transformation ja verbunden ist. Also es ist eigentlich vielleicht nur eine Rückbesinnung auf Dinge, die wir eigentlich schon mal konnten, also sowohl als Organisation und vor allen Dingen aber auch als Einzelne. Und das ist jetzt vielleicht schon die Brücke dann zu unserer dritten Ebene in dem Stack. Ich komme auch deswegen nochmal drauf, weil das für Führungskräfte natürlich auch ein ganz zentrales Thema ist. Ich habe mit Christian Bruch, dem CEO von Siemens Energy, über dieses Thema auch gesprochen. Er sagt, die größte Herausforderung im Grunde von Leadership in Transformation ist unter dem Rauschen, und das war ja auch Ihr Schlagwort vorhin, the noise. das Signal eigentlich noch zu erkennen, dass das eigentlich Kernaufgabe auch von Führungskräften ist, um auf der Basis dann die nötige Orientierung zu geben, ja, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist das Richtige, was wir tun? Auch da wieder Peter Drucker, wir wollen ja das Richtige tun und nicht nur die Dinge richtig tun. Also das ist ja der ganz große Unterschied. Und lassen Sie uns vor dem Hintergrund dann vielleicht mal auf diese dritte Ebene, also die individuelle Ebene kommen. Ich habe lange überlegt, ob das Individuum jetzt nicht eigentlich die Basis sein sollte unseres Stacks, habe mich dann aber dafür entschieden, dass das Individuum ja eigentlich die Krönung und die Spitze der Pyramide sein sollte. Also ich glaube, in einer liberalen Welteinstellung kann man sich sehr gut für diese Reihung dann entscheiden. Dafür habe ich mich dann zumindest entschieden. Sie haben mal geschrieben, dass es 7 Archetypen von Innovatoren gibt. Die haben Sie die 7 Samurai der Erneuerung genannt. 4 davon, nämlich die Helden, die Propheten, die Eroberer und die Genies, sagen Sie, die kann man eigentlich getrost in Rente schicken. Die anderen 3 aber, denen sollten wir den roten Teppich ausrollen, nämlich den Erfindern und Entdeckern als eine Kategorie, 2. den Erkennern und 3. den Ermöglichern. Was macht diese 3 Typen denn so relevant?
Relevant macht sie, dass sie in der Lage sind, das, was andere tun, auch zu sehen und dafür Bedingungen zu schaffen, die gut sind. Und das wäre sozusagen unter der modernen Betriebsführung, das moderne Leadership zu subsumieren im Gegensatz zu Management und im Gegensatz zu diesem Haudegentum, das wir ja früher hatten, das die ersten 4 Typen beschreibt. Vor allen Dingen die Ermöglicher sind eigentlich die Prototypen des modernen Leaderships, wo ich sage, ich sammle ja Talente, ich hole mir ja Leute, die klüger sind als ich selber. Das ist ja ein ganz wesentlicher Satz von John F. Kennedy, als er sein Amt angetreten hat und das sehr weise war. Also ich habe doch nichts davon, wenn ich mir Leute hole, die sozusagen, wenn ich alles erklären muss oder denen ich auch nur etwas erklären muss, sondern ich wende mich an die Besten. Und ich versuche, ihnen die besten Arbeitsbedingungen zu bieten. Wenn das schon mal erfüllt wäre in der Tendenz, wären wir schon sehr viel weiter, weil das natürlich von selbst dazu führt, dass selbstbestimmte Arbeit, selbstständige Arbeit getan wird, die auch nicht mehr diesen enormen Organisationsaufwand, diesen enormen Einordnungsaufwand, diesen Vereinheitlichungsaufwand bräuchte, den wir in den Organisationen ja aus Hilflosigkeit darüber betreiben, dass wir nicht fertig werden mit den unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten der Menschen, die wir in diesen Organisationen sammeln. Ja, also es ist immer sozusagen diese dritte Stufe des Innovators, der lässt Innovationen zu, der lässt Neugierde zu und deshalb kommt dazu etwas. Er weiß, dass er nicht sozusagen in jeder Sekunde sofort ein Resultat bekommt, das sich formen lässt und das einem bestimmten Muster entspricht. Aber er investiert sozusagen in die Zukunftsfähigkeit. Und wir sehen ja bei allen Erfolgen, von Unternehmen gleichwo, haben wir immer dieselbe Geschichte. Es braucht eine Zeit, wo man an Dinge glaubt, also tatsächlich glaubt im eigentlichen Sinne, weil die Konstruktion, die diesen Glauben ausmacht, uns plausibel erscheint und wir unsere Kräfte dafür aufwenden. Und dann ergeben sich die Dinge. Ja, also sogar durch Irrtümer ergeben sie sich. Also es gibt keine lineare Geschichte des Erfolgs. Und weil das so ist, müssen wir natürlich Führungskräfte haben, die bereit sind, das, was um sie vorgeht, mit größtem Interesse zu sehen und immer eigentlich sozusagen in einer wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft tatsächlich auch sich als Dienstleister der Köpfe zu verstehen, die das wichtigste Kapital des Unternehmens sind. Und nicht als allwissender Master, der oben steht und den Laden am Laufen hält. Das ist das überholte Konzept.
In dem Zusammenhang, ich meine, es ist ja auch häufig unterschätztes Phänomen, gerade in der Innovationswelt, das Phänomen der Emergenz, was ja nun auch eben seit Aristoteles nun schon bekannt ist, dass wir in vielen Fällen das Ergebnis guter Arbeit nicht immer schon perfekt voraussehen können, sondern dass sich eben aus verschiedenen Teilen, die zusammenkommen, dann neue Dinge ergeben können, die man nicht so unbedingt auf seinem Zettel hatte. Und da entsteht ja oft dann die Magie. Jetzt, wenn man nochmal auf eine der wesentlichen technologischen Entwicklungen schaut, die unser Innovationsleben ja gerade sehr beeinflussen, künstliche Intelligenz. Was bedeutet denn natürliche Intelligenz in Zeiten von künstlicher Intelligenz?
Natürliche Intelligenz ist im Grunde genommen das, was die einzige uns bekannte Intelligenzform ist. Wir haben uns ja angewöhnt, dass wir diesen Hilfsbegriff der künstlichen Intelligenz tatsächlich für intelligent halten. Dagegen spricht schon mal, dass wir natürliche Intelligenz nicht vollständig definieren können. Wissenschaftlich, naturwissenschaftlich, wie sollen wir dann sozusagen die Kopie davon definieren können? Also es ist ein unglücklich gewählter Begriff für etwas ganz anderes, nämlich Datenautomation. Hochentwickelte Datenautomation, aber nichts anderes. Im Grunde genommen, was wir heute hier haben mit all diesen Agents, ist nichts anderes. Anderes als die alte Perspektive der Informatik schon aus den 40er und 50er Jahren, wo man gesagt hat, ich möchte eine Datenbasis haben, wo ich so viel von dem, was ich habe, hier, auf das ich zugreifen kann, damit diese Informationsüberflutung aufhört. Das ist das eigentliche Ziel. Kennt jeder, der schon mal mit dem Kopf gearbeitet hat, der mit Quellen gearbeitet hat. Es ist einfach wahnsinnig viel. Und um dieses wahnsinnig viele, diese Komplexität erschließen zu können, suchen wir ein Werkzeug. Herbert Simon, 1969, ein ganz großartiger Aufsatz, den ich auch in Ruhe ausführlich referiere, hat uns das ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wir machen hier nicht die Suche nach irgendwelchen Intelligenzen, die selber denken. Das ist die Angelegenheit von Menschen, sondern wir schaffen ein Werkzeug, eine Datenbank, die endlich funktioniert. Dazu muss ich Daten vereinheitlichen, dazu muss ich Zugänge schaffen, dazu muss ich dann auch eine Sprache entwickeln, eine Ausgabesprache, die in der Lage ist, relativ kompakt Informationen zusammenzufassen. That's all. Mehr ist nicht. Und wer glaubt, der wird kreativ, klüger oder unternehmerischer oder erfolgreicher durch eine Technologie, auf die ohnehin jeder zugreifen kann, weil es eine Automationstechnologie ist, die jetzt alles zusammensammelt, was es gibt, der irrt sich fundamental. Der hat eben nie gelernt, was Wissen ist. Nämlich immer das Schaffen von Neuem. Wissen ist per se persönlich, Wissen ist per se innovativ. Und wenn ich nur auf das zugreife, was da ist, bin ich vielleicht schneller im Entwickeln eigenen Wissens, aber es wird uns dazu führen, dass wir trennschärfer mit den Begriffen umgehen müssen. Und das ist das, was ich mit natürlicher Intelligenz meine, sozusagen das Masterwissen über das Werkzeug, das weiß, was es kann und was es nicht kann und wo man selber sich noch anstrengen muss. Und letztlich bleibt uns als Menschen bei dieser Vereinfachung der Zugänge dann die sehr viel schwierigere Aufgabe jetzt übrig, aus dem, was da ist, mehr zu machen, indem wir selber ein großes Teil aus diesen Zugängen schaffen und nicht einfach nur reproduzieren.
Lassen Sie uns mal noch eine Sekunde bei dem Thema Komplexität hängen bleiben. Und Sie haben das gerade angedeutet, weil der erste Impuls ja immer ist, zu sagen, wenn ich mit einer sehr komplexen Lage konfrontiert bin, versuche ich Komplexität zu reduzieren. Oder das wird einem ja häufig weisgemacht, das sei jetzt der Schlüssel. Und wir wissen, das wird der Sache ja überhaupt nicht gerecht. Wie erschließt man sich denn Komplexität oder wie begegnet man ihr denn eigentlich dann mit offenem Visier und macht sie sich zunutze? Weil das im Grunde ist es ja eigentlich, ist Vielfalt ja eine Chance.
Vielfalt ist die Chance, weil es natürlich den Unterschied macht und Unterschiede sind Angebote, die sich umsetzen lassen in Dienstleistungen, in Waren, in Lösungen, in Problemlösungen. Das ist ganz klar. Das ist sozusagen die wissensökonomische Grundlage. Die Frage ist jetzt, sozusagen, wie geht's denn mit dem Erschließen von Komplexität? Also wie ist dieses Bergwerk sozusagen für mich nützlich, damit ich daraus etwas gewinnen kann, was ich tatsächlich brauche? Und da hilft eigentlich nur eins, und das ist auch wieder ein Rückgriff auf frühere Zeiten. Wir müssen nicht alles neu erfinden, sondern nur schauen, was schon mal da war, nämlich humanistische Bildung. Allgemeinbildung im besten Sinne, die sozusagen dem Menschen und seine Fähigkeiten über seine Werkzeuge stellt, ganz dezidiert, ihm diese Rolle auch immer wieder zuordnet, ihn nicht zum Teil einer Maschinerie macht und damit auch zu einem hilflosen Teil, zum hilflosen Idioten der Geschichte, hat das, glaube ich, Rudi Dutschke mal gesagt. Also zu jemandem, der in der Lage ist, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und das geht nur mit Allgemeinbildung. Das heißt, was wir in den Jahrzehnten der Spezialisierung und der Arbeitsteiligkeit gelernt haben, dieses Silo-Denken, dieses Fachdenken, dieses Spezialistendenken, das muss man aufbrechen durch das, was ich Kontextkompetenz nenne. Also Denken in Zusammenhängen, und das wiederum funktioniert nur, wenn man davon ausgeht, dass man ein bisschen was darüber weiß, wie bestimmte andere Branchen, Gewerke funktionieren. Ja, also man muss, wie der Peter Drucker, der bei mir im Rang eines Hausheiligen ist, um Wissen produktiv zu machen, müssen wir lernen, den Wald und die Bäume zu sehen. Wir müssen wieder lernen, Zusammenhänge herzustellen. Und dieses Wiederlernen ist kein Zufall, weil er hat ja immer darauf hingewiesen, dass wir das schon mal konnten. In der erfolgreichen Phase, ausgerechnet der Industrialisierung, wo man dann festgestellt hat, dass man eben nicht so weitermachen muss mit den Gutshöfen und der ganzen Agrarwirtschaft, sondern dass man auch mehr kann, dass man sozusagen in der Lage ist, etwas zu denken, etwas zu schaffen, was weit über das hinausgeht. Und jetzt müssen wir den nächsten Schritt tun, sozusagen auf der Grundlage dieser reinen Produktionswirtschaft, ganz ähnlich wie unsere Vorfahren das getan haben, die Komplexität nehmen und so gestalten, dass wir sie verstehen und dass sie zugänglich gemacht wird. Also Allgemeinbildung, Verständliches ausdrücken, miteinander reden, Austausch zwischen den Gewerken in der Organisation. Es reicht nicht, die Dinge einfach nur oberflächlich kompatibel zueinander zu machen, sondern diese Kompatibilität muss sozusagen wirken, auch im gegenseitigen Verstehen dessen, warum der andere das tut, was er tut, um sich auch anzuregen, sich möglicherweise auch zu kritisieren. Das ist ja völlig in Ordnung, denn es würde ich sagen, es schadet nichts, wenn der Vertrieb mal mit der Entwicklung redet und nicht nur in den Austausch geht, um sozusagen die Naturgesetze der eigenen Branche zu manifestieren, sondern auch voneinander zu lernen. Das wäre schon mal ein großer Schritt und nicht gegenseitig irgendwie Barrikaden zu errichten gegeneinander. Das tut man ja ganz gern.
Und ich glaube, sozusagen der Kern jetzt auch unseres Denkens und Handelns und ein übergreifendes Motiv, was uns ja auch sehr wichtig ist, ist das Thema Freiheit. Und ich will es mal abschließend vielleicht noch unter folgende Frage packen. Der Sebastian Mallaby hat Venture Capital, also Wagners Kapital, mal als Liberation Capital bezeichnet, was ich sehr klug fand, weil im Grunde die These hatte zu sagen, oder die Erklärung hatte, ist, Wagners Kapital ermöglicht es eben Talenten, sich aus verkrusteten und innovationsfeindlichen Strukturen zu befreien und sich ja selber was aufzubauen. Und das ist jetzt ein Stück weit natürlich der Brückenschlag auch zu der Community, in der wir hier viel unterwegs sind. Aber das Prinzip der Selbstbefreiung ist ja viel, viel breiter. Daher abschließend vielleicht die wichtigste Frage des Tages für uns alle, Herr Lotter. Wie verlieben wir uns denn wieder in die Freiheit und wie gelingt uns immer wieder die individuelle Selbstbefreiung und Selbstentfaltung, die ja letztlich der Schlüssel für Innovation ist?
Indem wir eine Kultur der Unzufriedenheit, der positiven Unzufriedenheit fördern. Das klingt jetzt ganz merkwürdig, weil wir sozusagen, wir wollen ja alle glücklich und zufrieden sein, aber glücklich und zufrieden sind wir nur, wenn wir unzufrieden sind, weil dann ändern wir was. Und wenn ich sage, ich möchte nicht alt werden in diesem Konzern, weil er im Grunde genommen mir alles abverlangt, mich auslaugt, aber mir keine Möglichkeiten gibt, dann ist es doch Halleluja das Allerbeste, wenn man unternehmerisch tätig wird und etwas Neues anpackt und versucht, seine Kraft und seinen Geist da reinzubringen. Legen. Dieser Spirit fehlt dieser Gesellschaft, den braucht sie dringend und den werden wir nicht sozusagen wieder erlangen, wenn wir darüber predigen, sondern da muss man das einfach auch machen und da muss was gelingen. In der Tat, natürlich bremst uns die Bürokratie, aber wir müssen, glaube ich, nonkonformistisch und anarchistisch sein, fast um diese Freiheit zu erlangen. Und Anarchismus meine ich genauso, also auch diese Regeln brechen. In dem alten Sinn dieses Spruchs, sie vorher lernen, kennen, wissen, was es ist, warum diese Regeln da sind, um sie dann zu brechen. Das heißt, qualifiziert Neues an die Stelle des Alten zu setzen. Ich glaube fest daran, dass die zutreffendste Analyse unseres Wirtschaftsgeschehens, aber auch der menschlichen Interessen von Josef Schumpeter kam, den ich wirklich bewundere für seinen feinen Blick, ja, auf den Menschen und auf das, was ihn bewegt. Für mich der größte Ökonom überhaupt. Und ich denke immer wieder daran, dass er gesagt hat, es wird sich nie irgendetwas daran ändern, dass die Leute etwas wollen. Und dieses Wollen wird die größte Trägheit überwinden. Und ich glaube, das ist eine der großen Konstanten der Menschheit. Und so wird es uns auch gehen. Es gibt schon so viele, die unzufrieden sind im positivsten Sinne, dass sich etwas verändern wird. Dass sich diese Unzufriedenheit auch in Negativen ausdrücken kann, das sehen wir politisch allenthalben ja auch. Aber es gibt auch eine positive Unzufriedenheit. Und diese positive Unzufriedenheit, dieses positive, ich will was ändern, wird sich nie aus der Welt bringen lassen. Und das ist gut so.
Und wir warten also nicht darauf, dass uns die Freiheit geschenkt wird, sondern der Appell ist gehört. Wir erobern uns die Freiheit ein Stück zurück und befreien uns selbst. Jeder in seiner Fasson. Und der Appell ist gehört, Herr Lotter. Ich glaube, das verbindet uns auch sehr. Und gleichzeitig tun wir das nicht in blindem Aktionismus, sondern wir tun es in Ruhe mit zwei Ausrufezeichen. Das, was ich schon sozusagen in kleinen Einblicken in Ihr Buch nehmen durfte, macht sehr viel Lust auf mehr. Kann das also wirklich sehr empfehlen. Es wird Ende September, soweit ich weiß, im Buchhandel verfügbar sein. Es lohnt sich wie alle Bücher von Wolf Lotter natürlich. Mein persönliches Lieblingsbuch ist neben Innovation der Zivilkapitalismus. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, wir müssen auch wieder mehr für unsere Marktwirtschaft kämpfen. Wer dort Argumente versucht, Gegner und Anhänger gleichermaßen, werden in diesem tollen Buch fündig. Es ist zeitlos aktuell. Lieber Lotter, wir haben über die Gegenwart gesprochen, wir haben über die Vergangenheit gesprochen, wir haben Rudi Dutschke und Josef Schumpeter in ein Gespräch gebracht. Ich finde, mehr kann man aus diesem Gespräch fast gar nicht machen. Es hat mir große Freude gemacht. Ich danke Ihnen sehr. Wir haben vor allen Dingen auch in die Zukunft geschaut. Wir sind positiv gestimmt und ich freue mich auf alles Weitere. Danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen, Herr Lange. Vielen Dank.
So, lieber Thomas, vielen Dank für das tolle Gespräch mit Wolf Lotter. Und wie üblich sitzen wir zwei jetzt hier zur Reflexion und den einen oder anderen Punkt rauszuarbeiten. Ich muss sagen, diesmal habe ich für mich einen Punkt rausgehört, der mir wichtig ist zu besprechen und vor allem mir wichtig ist, mal deine Perspektive und Meinung dazu zu hören. Für mich ist das Thema unserer Startup- und Innovationskultur hier in unserem Land. Und ich möchte mit einem Aspekt anfangen, der schon langsam dahin leitet, etwas, was relativ früh auch im Gespräch genannt wurde, mehr oder weniger sinngemäß, wir reden über Transformation, aber wir tun sie nicht. Und du hast das schöne Stichwort der Akrasie hineingebracht, das ich vorher gar nicht kannte, aber was ich übersetzen würde mit Handeln wider besseres Wissens oder eine sogenannte Willensschwäche. Das ist zumindest die Definition, die mir das Internet gleich entgegenwirft und diesen Aspekt gut aufwirft. Warum tun wir uns so schwer, obwohl wir uns hier in Deutschland seit vielen Jahren zum Thema Innovation immer die gleichen Erkenntnisse und Analysen um die Ohren hauen, wirklich in die Transformation zu kommen, die Dinge, die wir wissen, die zu tun wären, dann auch zu tun?
Das ist die Masterfrage, Thorsten. Und ich meine, Wolf Lotter hat einige Aspekte ja genannt. Es sind Dinge, die vielleicht kulturell ein Stück weit in uns verankert sind. Es ist sicherlich auch die Wahrnehmung bei vielen noch gar nicht an dem Punkt, dass es so dringlich ist, wie uns das jetzt erscheint, dass was passieren muss. Also wir reden da natürlich politisch wahnsinnig viel drüber. Also nimm mal die Rentendebatte, nimm die Einkommensteuerreform oder andere Fragen, die jetzt für unser Land ja wichtig sind. Ich nehme schon immer wahr, dass das Land in der Frage sehr zwiegespalten ist. Also einerseits diejenigen, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten rufen, es muss endlich was passieren, wir müssen die Dinge anders tun. Und dann doch wieder auch sehr viele, die noch nicht den Eindruck haben, dass es 5 vor 12 ist oder vielleicht auch schon 10 nach 12. Das ist mal so der erste Punkt. Und wer sozusagen die Notwendigkeit schon gar nicht so stark sieht, der kommt erst gar nicht in die Verlegenheit der Akrasie, weil der sieht die Handlungsnotwendigkeit erstmal noch gar nicht. Das zweite ist, also wenn man die Einsicht möglicherweise vielleicht hätte, muss man sich eingestehen, dass doch der ein oder andere vielleicht auch was davon hat, sich nicht zu bewegen. Und ich habe das immer mal so beschrieben, für mich, ich bin immer dann misstrauisch geworden, wenn so bestimmte Schlagwörter, die für Transformation standen, also Agilität, spricht man heute auch drüber, war aber mal so vor 10 Jahren so das große Thema und dann gesagt, auch die Organisation, die Arbeitsorganisation, alles sollte agil werden. Und ich hatte den Eindruck, je mehr darüber geredet wurde, desto weniger wurde gemacht. Das war eigentlich fast so eine Ersatzhandlung. Also ich rede ganz viel und produziere dazu ganz viel, um es eben nicht machen zu müssen. Und dieses Verhalten, das kennen wir, glaube ich, aus ganz vielen Organisationen. Und das ist nicht nur ein Thema, was jetzt, ich sag mal, Unternehmen betrifft. Das ist ein Thema, was NGOs betrifft. Da habe ich es genauso gesehen. Es ist ein Thema, was auch Wissenschaftseinrichtungen betrifft. Und Wolf Lotter, finde ich, hat das sehr, sehr gut erklärt. Das sind diese Kulturen, in denen wir einfach den Arbeitsmodus, den wir haben, für normal halten und nicht mehr die Kraft aufbringen, Routinen zu ändern und zu hinterfragen, warum wir die Dinge eigentlich tun, wie wir sie tun. Also ich mal als ganz einfaches Beispiel. Jeder von uns weiß, dass wir in großen Organisationen streckenweise eine katastrophale Meetingkultur haben. Also Meetings, die angesetzt sind, wo meistens gar keiner weiß, warum dieses Meeting stattfindet, außer dass es immer am Mittwochmorgen um 9 Uhr stattfindet. Wir kennen die Rituale, die dort aufgeführt werden. Die sind dann teils
ich sag mal, ritualisiert, da wird dann abgearbeitet und sie sind teils einfach nur destruktiv, wenn es jetzt um den eigentlichen Fortschritt geht. Jede Führungskraft weiß das. Ich kann ja im Grunde damit anfangen, schon mal zu sagen, ich nehme einen Großteil dieser Meetings einfach raus, wenn ich nicht weiß, wofür sie eigentlich stattfinden, welchem Ziel sie dienen, auf Basis welcher Dinge dann aber auch Entscheidungen getroffen werden sollen, die am Ende das Unternehmen oder die Organisation ja nach vorne bringen. Das sind, glaube ich, so kleine Sachen. Also ich finde schon, wahrscheinlich hängen noch sehr viel mehr an dem Status quo, weil sie das Gefühl haben, sie verlieren was, wenn sie ihn aufgeben. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt. Und es ist immer, und das bringt uns vielleicht auch wieder zu dem Eingangszitat auch der Nonkonformisten ja zurück, dem Bernard Shaw. Als Einzelner sich dann gegen so eine Routine zu stellen, ist gar nicht so einfach. Im Grunde müsste man das ja feiern. Das tun aber Organisationen ja gerade nicht. Sondern sie versuchen einzunorden, diejenigen, die da ein bisschen aus der Reihe tanzen. Und da dann die eigene Kraft zu haben, zu sagen, gut, ich ziehe mich nicht zurück. Ich verlasse auch nicht den Ort des Handelns, sondern ich halte gegen und versuche jetzt sozusagen auch diese Organisation ein Stück weit mit zu verändern. Das hat aber zwei Seiten. Also erstens muss man es selber wollen und zweitens muss diese Organisation es natürlich ein Stück weit auch aufnehmen wollen. Und darüber haben wir ja auch gesprochen, wenn du dich an diese verschiedenen Rollen auch der Innovatoren erinnerst, war ja eine Rolle, die das Ermöglichers. Im Neudeutsch würde man dann Enabler sagen, aber die Idee ist schon sehr ähnlich. Also zu sagen, ich muss erstmal für bestimmte Aufgaben sehr, sehr gute Leute haben, die sehr genau wissen, was zu tun ist. Und ich muss mich darum kümmern, dass diese Leute die besten Voraussetzungen haben, ihren Kopf einzusetzen, zu arbeiten, Dinge anzuschieben und Dinge zu verändern. Und das ist schon mal die erste Bereitschaft, die man dort an den Tag legen muss. Warum es uns dann immer noch so schwer fällt, ich meine, wir sehen es an jeder Ecke, es betrifft Organisationen, es betrifft aber auch die Politik. Ich meine, dass wir ein Rentenproblem haben, ist jetzt überhaupt gar kein neues Phänomen. Es bleibt harte, harte, harte Kulturarbeit und ich finde die Warnung von Wolf Lotter auch nochmal sehr wichtig zu sagen, nur weil neue Technologien jetzt auftreten, kommt der Fortschritt nicht von alleine. Im Gegenteil, erst dann, wenn diese neuen technologischen Möglichkeiten aufgehen können in Organisationen und einen richtigen Nährboden finden, dann kommt die eigentliche Magie. Und ich glaube, wir brauchen vielleicht noch mehr Leute, die den Mut haben, auch die reine Rhetorik über dieses Innovationstheater, so hat er das ja auch genannt, und das Schlagwort wird an anderen Stellen ja auch immer wieder verwandt, diese Rhetorik zu entzaubern. Also wirklich nach dem Sinn, nach der Wirkung, nach dem Zweck der Dinge zu fragen und einfach die hohlen Phrasen, die wir dann doch relativ oft hören und in 100.000 PowerPoint-Präsentationen sehen, einfach auch zu entlarven. Und ich glaube, dass das eben nicht nur die Aufgabe derer ist, die von außen auf das System gucken, wie Wolf Lotter, das ist seine Aufgabe, er hat es auch nochmal sehr schön beschrieben, wie er sich selber sozusagen als öffentlich-intellektueller, so bezeichnet er sich nicht, aber so habe ich ihn bezeichnet, in der Rolle sieht, uns den Spiegel vorzuhalten und es uns eben schwierig zu machen. Es müssen aber natürlich viel mehr Leute aus dem System selber machen. Und das System muss einen Modus finden, diese Störung und, sagen wir mal, zuzulassen und immer wieder daraus die Frage abzuleiten, aber wie schaffen wir es denn jetzt, nun besser zu werden? Neue Wege einzuschlagen, mutig zu sein und wenn es dann eben uns in Gebiete führt, die wir nicht kennen und wo wir Fehler machen, nun, dann ist es so, aber der größte Fehler ist möglicherweise, sich gar nicht zu bewegen.
Und wir sind ja das, und da sind wir stolz drauf, zu Recht, das Land der Dichter und Denker. Ich weiß nicht, ob du sagen würdest, wir sind es immer noch, aber ganz sicher waren wir es und es ist noch Kern unserer Kultur. Und weil du es eben so ansprachst, es kommt doch auf die Wirkung an und das Innovationstheater zu entzaubern. Ich habe das Gefühl, wenn ich unser Startup-Ökosystem anschaue, dass wir alle gemeinsam immer noch zu viel Wertschätzung haben für diejenigen, die dichten und denken, die also sprechen, die Konzepte präsentieren, die Analysen machen, die das auf einem Roundtable platzieren, die dazu große Events machen. Ich habe das Gefühl, wir sprechen seit Jahren, jeden Tag, Land auf, Land ab, immer wieder über die gleichen Themen und wir haben auch Applaus für diejenigen, die immer wieder die gleichen Sätze sagen. Ich weiß gar nicht, wie oft mir mittlerweile der Satz irgendwo gelesen, wo geschrieben steht oder gesprochen wird. Wir sind doch in Deutschland immer noch so stark in der Wissenschaft, aber wir haben ein Problem damit, das Innovation umzumünzen. Den hauen wir uns jetzt seit Jahren im Ökosystem um die Ohren und auch ab und an bei uns fällt der ja noch. Wie kommen wir endlich dahin, auch, ich sag mal, das Stichwort KPIs und dem wir Wertschätzung beimessen und dann auch Ressourcen zukommen zu lassen, dass nicht diejenigen, die diese schönen Analysen auf die Bühne bringen, sondern diejenigen, die wirklich auch nonkonform neu implementieren und tun. Ich habe das Gefühl, dass wir hier ja unser Ökosystem gemeinsam gebastelt haben, wo wir uns ständig gegenseitig dafür Applaus schenken, dass wir eigentlich nochmal diese Statements machen, die jeder schon kennt.
Ja, ich glaube, das ist ein Spannungsfeld zwischen sich einerseits sehr schonungslos anzugucken, wie gut sind wir denn jetzt nun eigentlich wirklich? Und wenn du das Thema ansprichst und diese Phrase, die fällt mir zunehmend in letzter Zeit auch gar nicht mehr so positiv auf, weil ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob wir in der Wissenschaft eigentlich noch diese Stärke haben, die wir da vor uns hertragen. Es ist natürlich sehr schwer, wenn du institutionalisierte Wissenschaft bist, über dieses Thema zu sprechen, weil die Wissenschaft auch in Zeiten knapperer Budgets und in Zukunft werden sie nicht unbedingt größer werden, obwohl wir uns das alle wünschen würden, aber die Spielräume werden enger. Guckt die Gesellschaft natürlich strenger hin oder die Politik oder die Leute, die auch über die Ressourcenallokationen zu befinden haben. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die institutionalisierte Wissenschaft erstmal davor zurückschreckt, sich wahnsinnig angreifbar dadurch zu machen, zu sagen, dass bei uns viele Dinge überhaupt nicht gut funktionieren. Und wenn, dann ist ja der Reflex oft der zu sagen, naja, die funktionieren nicht, aber daran sind ja nicht wir schuld, sondern ganz viele andere. Aber es geht ja um Selbstreflexion. Ich kann meine Rahmenbedingungen ja nur bedingt ändern. Ich kann daran mitwirken, dass die Rahmenbedingungen für mich besser werden. Aber eigentlich muss ich ja bei mir selber anfangen und sagen, machen wir in unserem Institut, in unserer Institution, in unserer NGO, in unserem Unternehmen, tun wir eigentlich die richtigen Dinge? Das ist ja die große Unterscheidung, nicht die Dinge richtig zu machen. Das ist diese Effizienzfrage, das sollten wir eigentlich immer tun. Und da sind wir, glaube ich, relativ gut, uns da auch dran zu messen. Aber die wichtige Frage ist ja die Wirkungsfrage. Das heißt, tun wir überhaupt die richtigen Dinge? Und dazu gehören ja auch, wenn du dich erinnerst, die Diskussionen rund um missionsorientierte Forschung. Jeder versteht ja sofort, dass das unter Umständen eine ganz gute Idee ist. Gleichzeitig läuft sie ein Stück weit der Idee der zweckfreien Grundlagenforschung ja aber zuwider. Jetzt, wenn du in einer institutionalisierten Wissenschaft unterwegs bist, stehst du in einem Spannungsfeld. Du müsstest diese Sachen möglicherweise sehr viel deutlicher ansprechen. Du hängst aber gleichzeitig am Tropf der öffentlichen Forschungsfinanzierung, musst also sehr vorsichtig sein, also auch im Umgang mit denjenigen, die dir die Ressourcen zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich genauer auch, und das gibt es in anderen Lebensbereichen auch. Das heißt, die Leute, die im System sind, können nur bedingt sehr klar zum Ausdruck bringen, wo sie die Probleme sehen, insbesondere wenn es sie selber betrifft. Und da müssen wir irgendeinen Modus finden, die Bereitschaft der Veränderung belohnt. Also wenn ich eine Forschungseinrichtung, ein Institut, eine Universität oder ähnliches bin, zu sagen, ich habe den Mut, unsere Institution fundamental umzubauen, weil ich das in der heutigen Zeit für richtig halte. Bei aller Unsicherheit, die das auch mit sich bringt, brauche ich den Rückhalt derer, die mir die Ressourcen zur Verfügung stellen. Und im Grunde sollten diejenigen, die das tun, es feiern, wenn jemand sagt, ich möchte von Grund auf die Dinge nochmal ganz anders denken. Und ich sitze da aber mit Verbündeten im Boot. Ich tue das nicht sozusagen auch als völlig alleine Radikale. Das widerspricht jetzt dieser Nonkonformisten-These ein bisschen. Aber es müssen ja dann in solchen Institutionen auch möglichst viele eine Chance haben, mitzumachen. Das wäre schon gut. Und ich glaube, diejenigen, die die Ressourcen in der Hand haben, sollten sehr glaubhaft versuchen zu vermitteln, dass das die Erwartung ist an die Zuwendungsempfänger, sich genau diese Gedanken zu machen.
Und da sind jetzt nochmal mehrere Aspekte drin, auf die ich nochmal gerne eingehen wollen würde und auch wieder mit einer Frage. Erstmal nochmal, wem schenken wir Wertschätzung? Ich habe mal ein spannendes Gespräch gehabt mit zwei Technologietransfer-Veteranen aus den USA und die haben ein Stichwort in die Runde geschmissen, das kannte ich bis dato nicht. Sie haben von der Malaysia Trap, also der Malaysia-Falle gesprochen und sie meinten damit, dass der Standort Malaysia einst mal versucht hat, das Innovationsökosystem deutlich zu stärken, haben auch viele Ressourcen allokiert in die eigenen Institutionen und viele Aktivitäten, haben das speziell aber nach KPIs getan, die sehr auf Sensibilisierung, große Events, Aktion zeigen, Aktivität zeigen, aber nicht eben auf Wirkung und das Ergebnis ausgerichtet. Und das ist für mich auch etwas, wo ich das Gefühl habe, eine Falle, der wir uns auch selber, in die wir selber hineintappen und die wir uns selber kreiert haben, was ich damit meine, dass wir uns ganz viel Applaus immer dafür geben, aktiv zu sein und irgendwas zu tun, aber wirklich ohne tatsächlich am Ende Transformation umzusetzen und mal gegen den Strom eine Wirkung zu erzielen und Dinge mal einfach neu zu bauen.
Wenn ich die falschen Dinge messe, kann ich daraus am Ende auch keine Ergebnisse ziehen. Ne? Das ist das große Problem. Ich glaube, also dafür braucht man auch eine gewisse Kultur. Gleichzeitig, du hast gerade das Thema Wertschätzung angesprochen. Also ich habe mich mal dazu hinreißen lassen, auf einer Bühne zu sagen, das Problem in Deutschland ist, dass Innovationspolitik in den letzten 20 Jahren keine Priorität genossen hat, auch nicht in der Politik. Ich habe ihn dann streckenweise öfter mal wiederholt, weil ich den Eindruck habe, dass es immer noch so ist. Also man kriegt dann natürlich als Gegenantwort immer alle möglichen Strategien und Programme und Ressourcen, die mal mehr gestiegen sind und mal weniger gestiegen sind, um die Ohren gehauen. Aber gleichzeitig merkt man schon, dass die Frage von Innovation immer nur ein ganz kleiner Unterpunkt letztendlich der Wirtschaftspolitik ist. Dazu gehört dann auch, ja, schick, Startup-Politik, aber es ist eigentlich immer noch ein ganz kleiner Minderheitenpunkt, obwohl das ja eigentlich der Kern ist, eine Keimzelle ist, aus der dann in Zukunft neue Industrien oder neue Wertschöpfung, vielleicht sollte man es mal viel allgemeiner sagen, entstehen kann, die entsprechend besondere Aufmerksamkeit braucht und insbesondere natürlich auch an der Schnittstelle zu Wissenschaftspolitik. Also ich meine, wie viel Wissenschaftspolitik nimmst du in allgemeiner Presse wahr? Das spielt einfach keine ganz große Rolle. Eine Gesellschaft, die den Wert von Wissenschaft aber vielleicht jetzt nicht so vor Augen hat, die kann auch nicht dafür kämpfen. Also das heißt, es wäre viel wichtiger, auch öffentlich sozusagen nochmal sichtbar zu machen, was kann Wissenschaft, was kann sie nicht, woran sollten wir sie aber durchaus auch bewerten, also vielleicht gar nicht jetzt immer nur in Zahlen messen, aber was können wir von der Wissenschaft erwarten und wie bringen wir sie dann aber auch in eine Lage, das leisten zu können, dass wir als Bevölkerung das wollen und das ist der erste Schritt, um dafür dann auch politisch die Ressourcen letztendlich freizuschneiden, weil hier die Zukunft liegt. Und dafür zu werben, das können Wissenschaftler tun, das müssen aber auch, glaube ich, in der Unterstützung Leute tun, die aus den anderen Bereichen des Ökosystems kommen, die immer wieder darauf verweisen, wie wichtig diese Forschung ist, auch und gerade die zweckfreie Grundlagenforschung, weil die Basis eben für ganz vieles sein kann, dass man dafür stabile Ressourcen braucht, ausreichend und international wettbewerbsfähige Ressourcen. Wir müssen aber auch deutlich machen, dass eine gewisse Erwartung damit verbunden ist. Vielleicht nicht in einem Einzelergebnis, aber zumindest, dass man sagt, die Wissenschaft ist auch selber in der Lage, ihre eigenen Organisationsformen zu hinterfragen, Arbeitsräume für diejenigen zu schaffen, die diese Innovationen hervorbringen sollen, diese Leute, mit Wolf Lotter zu sprechen, in Ruhe zu lassen. Also wir erinnern uns an das ganze Thema Administration. Also wie viel Zeit verbringen Forscher im Grunde damit, Anträge zu schreiben, Dinge zu monitoren und so weiter. Man muss einfach eine vernünftige Balance finden, sonst geht es nicht. Und diese Wertschätzung für Wissenschaft, für Forschung, für Innovation, ganz grundsätzlich für Gründung, die muss erstmal steigen. Und jetzt kommt das interessante Spannungsfeld. Ich glaube, wir haben das in der Startup-Szene sehr gut geschafft. Die Wahrnehmung auf Technologie-Startups heute halte ich für viel besser als vor 10 Jahren. Und das ist gut so. Es bleibt eine Nische, es ist gut. Gleichzeitig darf, ich sag mal, das Bemühen, den Leuten, die dort handeln, den Unternehmen, die dort aktiv sind, den Investoren eine Bühne zu geben, das darf nicht dazu führen, dass man sich die Welt zu rosig dann auch schreibt. Auch diese Szene muss sich selber hinterfragen lassen. Also auch die Investoren müssen sich fragen lassen, sind sie auf der Höhe der Zeit? Sind sie so effektiv, wie man es von ihnen erwarten kann? Das Gleiche gilt dann am Ende für die Gründer auch, wobei da bewahrheiten sich die Dinge später am Markt. Das ist relativ einfach. Aber einfach, dass man auch hier sagt, wir beschönigen die Dinge nicht, auch nicht die Dinge, die bei uns nicht gut laufen. Wir machen aber trotzdem sehr gerne auch Werbung für das, was gut bei uns läuft, weil wir möchten diesem Sektor mehr Aufmerksamkeit zulenken und Talente in dieses System ja auch reinziehen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, was man versuchen muss, gut zu meistern. Und vielleicht noch, wenn ich darf, einen Satz noch zu deinen Dichtern und Denkern oder vielleicht auch 3 Sätze oder mehr. Weil ich glaube, es ist gar kein Widerspruch. Ich teile deine Beobachtung, dass, ich sag mal, wir schnell dabei sind, Strategiepapiere zur Hand zu haben, von denen alle wissen, sie werden versickern, es wird nie irgendwas Relevantes damit passieren. Und dass es eine gewisse Rhetorik um Themen aufgebaut wird. Gleichzeitig sind die Dichter und Denker natürlich exakt die uns den Spiegel vorhalten können in bestimmten Fragen. Also wenn du jetzt auch nochmal an das Gespräch zurückdenkst, die Frage des konstruktiven Zweifels, wo kommt die her? Naja, weil wir eben in einer so komplexen Umwelt leben, dass wir nicht mehr genau alle Dinge vorhersagen können, die passieren. Wir können uns vielleicht noch nicht mal, ich sag mal, eindeutige Urteile erlauben. Und genau in solchen Fragen, wo Urteile eben nicht mehr eindeutig zu fällen sind, brauche ich also eine gewisse Toleranz, Uneindeutigkeiten auszuhalten und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Und wie das funktioniert, das können uns eben Leute, die aus den Kulturwissenschaften kommen, die sich mit Religion beschäftigen, die sich mit Literatur und Kunst beschäftigen, mit Musik sehr gut nahebringen, weil das Fach, mit dem sie sich beschäftigen, immer durch Eindeutigkeit geprägt ist. Und das ist, glaube ich, was wir uns viel mehr als Gesellschaft, als Ökosystem eben auch noch aneignen können. Und deswegen ist, glaube ich, das Dichten und das Denken erfüllt eine wichtige Funktion und sollte uns, und darauf hat Herr Wolf-Lotte auch nochmal hingewiesen, auch im Sinne der Allgemeinbildung wichtig sein, die wir alle haben. Weil am Ende alles, was wir tun, folgt ja einer Idee, dass wir wissen, warum wir es eigentlich tun. Und wir machen es nicht, um das Hamsterrad zu bedienen, um einfach fröhlich weiterzustrampeln, viel Aktivismus zu verbreiten und das Gefühl zu haben, wahnsinnig zu tun, sondern wir wollen einen Zweck erfüllen. Wir wollen Wertschöpfung schaffen. Wir wollen neue Erkenntnisse schaffen. Wir wollen Räume für Innovatoren schaffen. Und sich diese Zwecke immer wieder vor Augen zu halten und sich auch mit der Frage von Wert, Werthaltigkeit und Werten zu beschäftigen. Dafür ist, glaube ich, dieser allgemeine Blick, die Allgemeinbildung unheimlich wichtig.
Und ich glaube ja, dass ja, also tatsächlich ist ja euer Gespräch genau auch Beweis für das, was du gerade gesagt hast, weil ich auch schon in der Art und Weise, wie ihr die Themen aus den unterschiedlichen Perspektiven angegangen seid, wieder viele eben Fragen für mich in der Praxis unserer Startup-Innovationskultur gestellt habe. Und da gibt's nochmal einen Aspekt. Es kam auch das Thema auf des Zweckoptimismus. Und auch da würde mich deine Einschätzung interessieren. Insofern, ich hatte das Gefühl, dass wir eine Zeit lang hier mal bei allem, es braucht die Selbstkritik, es braucht das Hinterfragen und die Analyse, wo sind wir nicht gut genug, und man kann nicht nur mit einem schönen Zukunftsbild als Ökosystem vorangehen und dann einfach, das wird schon alles besser. Du hast es eben so schön gesagt, beim Startup spätestens wird irgendwann der Markt entscheiden, ob das eigentlich genau das Richtige ist oder nicht. Und ich hatte eine Zeit lang mal das Gefühl, dass uns hier auch selber, wir uns aufoktroyiert haben, nicht mehr über die Probleme zu sprechen, die wir haben, sondern tatsächlich so das Bild zu zeichnen, dass wir sind ja immer noch das starke Deutschland, wir haben die starke Forschung und in der Startup-Szene haben wir jetzt auch im Innovationsbereich haben wir jetzt Fortschritt gemacht, auch wenn er noch nicht ganz so ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen würden, aber wir sind alle auf dem richtigen Weg, und da war so ganz viel aufoktroyierter Optimismus, und wenn du dann nochmal auf ein Problem hingewiesen hast, dann war man schon gleich wieder derjenige, der die Stimmung schlecht macht, und dadurch kann sich ja auch nichts verbessern. Wie bekommen wir im Alltag diesen schmalen Grat hin? Weil, denn auch jeder Gründer muss ja jeden Tag mit seiner Story, mit seinem Narrativ sich beweisen, die große Vision aufzeichnen und hat natürlich im Alltag auch viele kleine Probleme und Herausforderungen, die er immer wieder überwinden muss und wo er auch dann immer Hilfe sucht von Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben. Wie kriegen wir das aufgelöst? Es braucht den Optimismus. Gleichzeitig darf es nicht dazu führen, dass wir uns die kritischen Fragen und die Probleme nicht mehr diskutieren.
Also ich kenne das Spannungsfeld 1:1 und ich merke bei mir auch selber, dass es etwas tagesformabhängig ist. Also es gibt die Tage, wo man, wenn man wahnsinnig viele negative Dinge hört, dass man sagt, mein Gott, aber wann sagt eigentlich nochmal jemand was Positives, an dem man sich dann auch wieder aufrichten kann? Und gleichzeitig, Zweckoptimismus sollte einen eigentlich immer hellhörig machen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass damit die Sache etwas unterkomplex beschrieben ist und man eben nicht mehr nach den Lösungen sucht, wie es weitergehen kann. Ich glaube, was ein guter Weg wäre, und darauf haben Leute wie Nicolas Collin zum Beispiel hingewiesen, jetzt mal ganz konkret auch zum Thema Startup-Ökosystem zu sagen, starten wir doch einfach mal damit, dass wir uns eingestehen, dass wir nicht aus der Pole Position starten und eben noch nicht den perfekten Weg kennen, das perfekte Playbook haben wie andere Länder. Das haben jetzt mal insbesondere die USA in diesem Themenfeld. Erkennen wir doch einfach mal an, dass wir jetzt erstmal aus dem Windschatten wieder raustreten müssen oder auch die mühselige Aufholarbeit erstmal machen müssen, um uns diese Augenhöhe wieder zu erkämpfen. Das hat mich ganz stark erinnert an einen Beitrag von Eberhard Sandschneider, großer China-Kenner, der das vor 15, 20 Jahren Europa eigentlich verschrieben hat, mit dem Umgang auf China. Zu sagen, wir müssen erstmal anerkennen, dass wir unter Umständen in einer viel schwächeren Position sind China gegenüber, als wir uns das im Moment eingestehen wollen. Und das ist aber der erste Schritt, um auch wieder auf Augenhöhe letztendlich zu kommen und so aus einer Art Underdog-Position heraus die Chancen zu nutzen, die man vielleicht gar nicht richtig hat. Also du liebst ja Sportanalogien und da kennst du das natürlich alles. Also einfach aus der Erkenntnis, ja, wir gehen vielleicht nicht als Favorit ins Spiel, aber
Wir sind hochmotiviert. Wir haben extrem gut trainiert. Wir wissen, was wir nicht können. Das versuchen wir so gut wie möglich zu kompensieren. Entweder durch Aufholen in diesen Bereichen oder durch kleine Workarounds, die man sich möglicherweise schaffen kann. Und sich einfach mit ganz viel Lust auch dieser Underdog-Rolle so ein Stück weit hinzugeben und zu sagen, wir wollen aber trotzdem gewinnen und wir werden auch gewinnen, wenn wir es richtig gut machen und weil wir gute einzelne Akteure haben und weil wir, wenn wir das als Team vernünftig hinbekommen, auch aus wenig wahnsinnig viel machen können. Und von dieser Mentalität würde ich mir eigentlich gerne noch mehr wünschen und diese Bereitschaft zu sagen, wir hauen jetzt mal auch ein paar Säulen einfach um, von denen wir immer geglaubt haben, dass sie uns tragen, wo wir uns aber eigentlich einig sind, dass wir uns was vorgemacht haben. Und das in allen, auch in jeder Organisation, und dass wir auch auf ritualisierte Kreise, in denen wir uns das auch immer wieder selbst bestätigen, dass es mehr mutige Leute gibt, die das durchbrechen, mit Lust am Widerspruch auch diese vermeintlichen Gewissheiten einreißen und damit diese Institutionen, die ja einerseits Stabilität schaffen, andererseits eben ja genau für diese Beharrungskräfte stehen, einfach im positivsten Sinne immer wieder auch erschüttern und zur Neuerfindung ein Stück weit motivieren.
Was für eine Steilvorlage für den Fußballphilosophen. Ich hoffe nämlich sehr, dass der Deutsche Fußballbund dir auch zugehört hat, denn bis heute gehen wir ja in jede Weltmeisterschaft mit dem Selbstverständnis, dass wir natürlich noch zum Favoritenkreis gehören. Und ich glaube, wenn man die Datenlage mal anschaut, muss man einfach feststellen, nach zweimal aus in der Vorrunde und jetzt in diesem neuen Sechzehntelfinale gehören wir nicht mehr zur Weltspitze. Und wenn man die Erkenntnis noch aussprechen darf und damit auch einsieht, man ist jetzt in der Underdog-Rolle und muss sich da herausarbeiten und wieder eine absolute Spitzen- und Weltklasse-Mannschaft zu werden, dann ist das, glaube ich, auch genau das Mindset, was du angesprochen hast, was wir hier und da brauchen in unserem Technologie- und unserem Innovationsumfeld und auch das ein oder andere große Unternehmen, was gerade feststellen muss, dass es nicht mehr zur Weltklasse gehört. Und dann möge doch der Groschen fallen, den es ja heute gar nicht mehr gibt.
Also um mal in deinem Bild sozusagen zu bleiben, und du weißt, dass ich überhaupt kein Fan von Sportanekdoten bin, aber hier drängt es jetzt natürlich auf. Oder Sportanalogien besser gesagt. Also Wolf Lotter hat, finde ich, richtigerweise gesagt, die Dinge ändern sich oft erst dann, wenn es einen Riesenknall gibt. Das Problem ist, dass wir uns diesen Knall eigentlich nicht leisten können. Er hat etwas breiter über die gesellschaftlichen, politischen Fragen von heute gesprochen. Das Bild wäre jetzt also, oder mit deinem Bild zu bleiben, sollten wir nicht warten, bis wir irgendwann gar nicht mehr an Weltmeisterschaften teilnehmen dürfen. Das wäre der ganz große Knall, sondern der Knall muss irgendwie vorher stattfinden. Das kann die Kabine sein oder das kann das Gremienzimmer sein oder wie immer das dann in diesen Kreisen dann entschieden wird. Aber zu sagen, wir müssen eigentlich diesen Knall im Grunde gedanklich vorwegnehmen und die konstruktive Kraft, die aus so einem Knall entstehen kann oder auch aus einer krachenden Niederlage entstehen kann, eigentlich schon vorwegnehmen, bevor sie wirklich passiert. Und das ist die mentale Höchstleistung, die man bringen muss. Und die müssen wir jetzt als Land hinbekommen. Aber eben, das geht, glaube ich, vor allen Dingen dann, wenn jeder in seinem eigenen Lebensbereich im Grunde damit anfängt, sich zu fragen, was ist der Knall, den wir eigentlich brauchen? Können wir den selber praktisch schon vorausdenken und was sind wir bereit zu tun, um ihn zu vermeiden?
Dann nehme ich mir vor, dich in den nächsten Tagen mal zu fragen, was du jetzt eigentlich konkret in deinem Leben verändert hast, um deinen Knall vorne wegzunehmen und gar nicht da reinzulaufen. Und ich muss sagen, es ist genau der Punkt. Es ist auch immer, wenn wir die großen Unternehmen und die waren mal Weltklasse und sind dann gefailt und müssen wieder von neu beginnen oder sind auf einmal nicht mehr am Markt. Wer schafft es, vorher zu erkennen, bevor es passiert, dass man auf den Punkt zuläuft und dann schon gegenzusteuern? Irgendwie gefühlt muss es immer noch nur schlechter werden, bevor es wieder besser geht. Dann hoffen wir mal, dass wir das hinbekommen, die Kurve dann kratzen und ganz im positiven Sinne wieder mit viel Energie rauskommen. Thomas, besten Dank für das tolle Gespräch und bis bald.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn's euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.